Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen oder bei ihren Herausforderungen im Leben mit Kindern. Dazu bringe ich dir hier im Podcast jede Woche entweder einen Tipp oder eine Anregung von mir oder ein ausführliches Interview mit einer Expertin oder einem Experten aus dem Bereich Pädagogik, Psychologie oder achtsames Leben mit Kindern. Die heutige Folge ist aus mehreren Gründen eine besondere. Zum einen bringe ich dir nicht eine Expertin oder einen Experten, sondern gleich zwei, Anne und Uli. Und zum anderen würde man vielleicht landläufig sagen, sind das keine Experten, sondern Betroffene. Doch gerade das macht sie, finde ich, zu wahren Experten, denn sie sprechen nicht über andere Menschen und über deren Erfahrung, sondern sie sprechen aus ihrer eigenen Erfahrung. Und das macht das, was sie so tun, so unglaublich wertvoll. Anne und Uli betreiben einen Blog, der heißt 22monate.de, und darin beschreiben sie das Leben mit ihrem Sohn Josef. Josef ist am 30.11.2013 geboren und wurde 22 Monate alt. Jeden Tag schreibt Anne über einen Tag aus dem Leben mit Josef. Josef war ein schwerstkrankes Kind. Josef war ein außergewöhnliches Kind, ein pflegebedürftiges Kind, ein sterbenskrankes Kind, ein bezauberndes Kind, schreibt Anne im Blog. Doch lassen wir sie selbst zu Wort kommen.
Tag 454. Der Wecker klingelt. Es ist 6.30 Uhr. Von draußen scheint das Licht der Schule in unser Fenster. Ich stehe auf, gehe ins Bad, wasche mich, höre die Tür klappern, warte im Bad, bis die Schwester wieder in Josefs Zimmer ist. Gehe in die Wohnküche, setze Wasser auf für Tee und Kaffee. Decke den Frühstückstisch, öffne die Balkontür, trete raus, atme. Einatmen und ausatmen. Kinder gehen in die Schule, in den Frühhort. Ich gehe wieder in die Küche, schließe die Tür. Clara kommt, kuschelt sich an mich. Ich küsse sie auf ihren Kopf. Heute kommt die Familienbegleitung, sage ich. Ja, sagt Clara, ich freue mich. Uli kommt, setzt sich zu Clara. Ich gehe in Josefs Zimmer, die Tür knarrt. Ich finde es angenehm, so weiß die Schwester, dass ich ins Zimmer komme. Josef wird gerade wach, die Schwester steht an seinem Bett, schaltet den Monitor aus, nimmt ihn aus seinem Bett, hält ihn vorsichtig in ihrem Arm. Ich nehme ihn, mein Josef, küsse ihn, frage nach der Nacht. Josef schlief durch, sagt sie, Vitalzeichen waren im Normbereich, am Morgen hat Josef leichte Zuckungen. Kein Fieber. Gut, sage ich, gut. Wir erzählen ein wenig, dann spürt sie die Inhalette und die Absaugbehälter aus. Die Spritzen hat sie schon ausgewechselt. Die Medikamente sind aufgezogen. Sie verabschiedet sich. Geht zusammen mit Clara los. Ich winke ihn nach, bis ich sie nicht mehr sehe. Uli kommt zu uns. Ich ziehe Josef um, vorsichtig, ganz vorsichtig. Küsse seine Hände, seine Füße, seinen Bauch, seine Stirn, seine Wangen, seinen Mund. Wie groß er ist, unser Josef, gewachsen. Und kann nicht greifen, nicht krabbeln, nicht laufen, nicht essen, nicht trinken. Nicht schlucken, nicht husten, nicht niesen, nicht blinzeln, nicht sehen, nicht hören, sich nicht drehen, sich nicht orientieren, kann nicht. Kann nicht ist bei uns, unser Josef. Wir sind zusammen, einatmen und ausatmen. Josef, mein Josef, du musst nichts können. Spürst du, mein Josef? Es reicht, dass du da bist, bei uns, atmest. Atme, mein Josef, das reicht. Um 8 Uhr klingelt es, die Schwester. Wir sprechen über die Nacht, den Tag, was ansteht. Sobald die Schwester unsere Wohnung betritt, nehme ich eine Rolle ein, die Rolle der pflegenden Mutter. Ich lote genau aus, was ich wie sagen darf, bin kontrolliert, weine nicht im Beisein der Schwester. Einatmen und ausatmen. Energie kostet das, Energie. Um 10.10 Uhr klingelt es, die Physiotherapeutin. Zu spät ist sie. Sie nimmt Josef auf ihren Schoß, dreht und wendet ihn. Er schläft ein, mein Josef. Sie legt ihn ins Bett, dann ist sie verschwunden, hat noch mehr Termine, die Physiotherapeutin. Um 13 Uhr klingelt es, die Logopädie. Ich setze Josef in seinen Therapiestuhl, dann beginnt sie, ist konzentriert, beobachtet genau, was Josef macht, reagiert auf ihn, nimmt einen Dialog mit Josef auf, kaum wahrnehmbar, für mich als Außenstehende. Dann verabschiedet sie sich. Josef, mein Josef, ist eingeschlafen in seinem Therapiestuhl. Gegen 15 Uhr hole ich Clara vom Hort. Die Schwester verabschiedet sich. Uli ist bei Josef, zu Hause. Es gibt Kaffee, Kakao und Kekse. Es klingelt, die Familienbegleitung. Wir freuen uns, erzählen, lachen, Josef ist wach. Wach und in meinem Arm. Clara ist genervt, möchte endlich allein sein mit ihrer Familienbegleitung. Sie verschwinden in Claras Zimmer. Ich lege Josef über meine Knie, damit das Sekret gut ablaufen kann. Uli und ich, wir reden. Ab März arbeitet Uli wieder. 3 Tage zu Hause, 2 im Büro. Einatmen und ausatmen. Das wird, denke ich, das wird schon gehen. Wir sind guter Dinge, denke ich, voller guter Dinge. Haben den Umzug geschafft, haben geschafft, sind geschafft und guter Dinge. Josef ist eingeschlafen, meine Hände liegen auf seinem Rücken. Ich streichele ihn, spüre die Schwere seines Körpers, küsse seinen Kopf, seinen schönen, schönen Lockenkopf. Wie schön er doch ist, mein Josef. Uli bereitet das Abendbrot vor. Ich lege Josef vorsichtig auf das Sofa, lege das Stillkissen davor, damit er nicht runterrollt, der Josef. Die Familienbegleitung verabschiedet sich. Ich bin dankbar für ihre Lebendigkeit, ihre sprühende Lebendigkeit. Wir essen Abendbrot. Josef schläft. Uli inhaliert Josef, saugt ihn ab, dann wird er wach. Ich ziehe Josef vorsichtig um, wir schauen zusammen Kinderfernsehen. Uli bringt Clara ins Bett, liest ihr vor, macht ihr das Hörspiel an. Josef liegt auf meiner Brust, entspannt sich. Ich habe das Gefühl anzukommen, langsam, hier in dieser Wohnung. Um 21.30 Uhr klingelt es, die Schwester. Wir erzählen vom Tag, gehen ins Bett, schlafen.
Wow. Hallo Anna, hallo Uli. Willkommen im Podcast.
Hallo.
Hallo. Danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wow. Und ja, danke für das Teilen das, und das Vorlesen des Textes. Das fand ich jetzt sehr berührend. Wie überhaupt euer ganzes Werk, ne? So sehr. Ich finde, das geht nicht spurlos an mir vorüber. So. Hm. Wollt ihr mal kurz sagen, wer ihr seid und was ihr tut?
Also ist mein Mann Uli.
Genau. Hi. Ja, wir haben jetzt uns gerade angeguckt, wer fängt an, wer verdankt. Hallo, ich bin Uli. Ich lebe in Berlin. Ich habe 3 Kinder, den Josef, die große Clara und die kleine Jette. Arbeite bei einem Verlag und war mit meiner Frau zusammen die Geschäftsführung unserer kleinen Firma 22 Monate GmbH.
Genau, ich bin Anne, ich bin die Frau von Uli. Genau, und ja, wir sind schon lange verheiratet eigentlich, ne? Seit 12 Jahren. Und ja, na, ich arbeite gerade in der Klinik als Psychotherapeutin in Ausbildung. Genau, und bin auch Geschäftsführerin von der 22 Monate GmbH. Ja, so ist es. Genau. Und ja, genau, wir leben in Berlin.
Ja. Sagt ihr noch was zu den 22 Monaten für die, die euren Blog nicht kennen und eure Arbeit?
Ja, sag du mal, Uli, du kannst es besser.
22 Monate, das ist unser Projekt, was wir angefangen haben zu... zum Geburtstag unseres Sohns Josef, zum 4. Geburtstag. Unser Sohn Josef ist 22 Monate alt geworden und wir haben zu seinem 4. Geburtstag ein Projekt angefangen, in dem wir tagtäglich unser Leben mit ihm nachzeichnen und das in den Blog reinschreiben, beziehungsweise Anne schreibt die Texte und ich arbeite mich an den ganzen Behandlungsunterlagen ab, die wir gesammelt haben in Josefs Leben, mache die zu Bildern und wir haben eine Webseite eingerichtet und Tag für Tag kommt ein neuer Eintrag, jeden Tag um 6.54 Uhr gibt es den neuen Post dazu, der wird dann freigeschaltet.
Ja, genau, wir haben eigentlich, also die Idee dazu ist in uns gewachsen, aber wir haben dann doch relativ spontan mit dem Projekt gestartet. Also, weil wir überlegt haben, oder was, das hat eher nicht was mit Überlegen zu tun, sondern es ist eher so ein Empfinden, so ein Gefühl gewesen, dass wir das Gefühl hatten, wir wollen die Geschichte mit Josef wieder zurückholen. Also wir möchten erzählen, wie es uns mit Josef ging oder wie wir das empfunden haben. Weil wir in der Zeit mit Josef hatten wir mit unglaublich vielen Menschen Kontakt. Also es war ein und Ausgehen bei uns durch unglaublich viele Pflegekräfte und Therapeuten und Ärzte. Und also es gab ein unglaublich riesengroßes Netzwerk, was so plötzlich über uns eingestürzt ist. Und wir hatten das Gefühl, es gibt halt überall so Narrative über uns und über Josef. Und dass wir eigentlich nicht wirklich selber für uns dieses Narrativ, dass wir das entwickeln wollen oder dass es uns ganz wichtig ist, darüber zu sprechen und dass es nicht so einfach abgetan ist, das innerhalb von 3 Stunden über Josef zu erzählen. Ne? So die Lebensgeschichte, er hat ja 22 Monate gelebt, er kam ja schwerst krank auf die Welt durch einen schweren Sauerstoffmangel, hat er halt ganz gravierende Schädigungen gehabt, also er hat keine Schutzreflexe mehr gehabt und hatte eine ganz geringe Lebenserwartungsprognose. Und genau, und dann kamen wir auf die Idee mit dem Blog. Und war auch die Frage, was machen wir halt mit diesen Behandlungsunterlagen? Wir haben halt wirklich alles gesammelt. Also jeder Tag ist dokumentiert von Josef. Also wir wissen von jedem Tag, wie ist die Herzfrequenz, wie ist die Sauerstoffsättigung. Es gibt also unglaublich viele Unterlagen. Und Uli hat halt, also verwurstet die halt. Und das finde ich unglaublich kraftvoll, wie du das machst. Also, ne, dass du mit den Unterlagen, dass du die einfach verwandelst und ich mache das halt mit den Texten, dass ich halt so eine Form finde, halt diese Tage nachzuzeichnen und was uns halt wichtig ist, halt wirklich, das ist ja meine Perspektive, dass es meine Perspektive ist, also keine objektive Perspektive, sondern die Perspektive einer betroffenen Mutter, ja, die ein schwerstkrankes Kind pflegt, wie das ist. Und es hat auch so ein bisschen was mit, nicht nur ein bisschen was, sondern was mit Emanzipation zu tun oder mit Empowerment, uns halt die Geschichte wieder zurückzuholen. Ne? Also es erzählt niemand über uns und sagt, na, die Familie sowieso, sondern wir erzählen unsere Geschichte oder wir erzählen die Geschichte von Josef. Das war so der Impuls und dann haben wir damit begonnen. Ne? Also 2 Wochen davor hatten wir uns dann entschieden, so machen wir das und dann haben wir einfach angefangen und jetzt ist es halt wirklich eine unglaubliche Dynamik. Genau. Und ich bin total berührt, wie viele Menschen unseren Blog lesen und wie viele Rückmeldungen wir auch bekommen. Das ist was, wo ich so merke, dass sich doch viele sehr abgeholt fühlen, was mich total berührt. Also ich bin da jedes Mal ganz berührt und irgendwie ganz oft muss ich einfach nur innehalten und finde es auch so schön, dass ich so viele Geschichten von anderen Kindern nun kennenlerne und die mir so einen Platz und so einen Raum einnehmen. Das finde ich ganz schön. Also von anderen Kindern, die auch verstorben sind oder auch schwer krank sind. Genau, ja.
Du hast gesagt, ihr habt euch die Geschichte zurückgeholt oder der Impuls war, die Geschichte zurückzuholen?
Ja.
Das heißt, hattet ihr das Gefühl, die Geschichte war euch, jemand anders hat die Geschichte erzählt?
Na, das ist auch eine Sache, die mit Trauer zu tun hat und im Umgang mit Trauer. Also es gibt ja immer so diesen Spruch, loszulassen oder abzuschließen mit einem Erlebnis, was schwierig war und das Leben geprägt und verändert hat. Und wir hatten den Eindruck, dass es zu Ende erzählt war. Unser Leben mit Josef war zu Ende erzählt und es gab so einen Punkt, wo dann irgendwann dann irgendwo alles klar war, ja. Also und wir aber nicht gesprochen haben. Wir waren halt in der Situation drin und da fehlte einfach was. Da fehlte unsere Perspektive. Ja? Also es funktionierte für uns nicht, uns einzuordnen da in so eine Fallgeschichte oder irgendwas anderes, sondern also die einfach diese Sicht, ach, das ist ja eine betroffene Familie und denen geht es so und so. Ja. Hm. Sowas haben wir ganz, ganz häufig das Gefühl gehabt, ja, irgendwann kriegt man halt diesen Stempel, auch als trauernde Familie, ja, die sind jetzt in der und der Phase, hm, ne? Und die kann man alle schön einordnen und dann ist eigentlich alles klar, dann kann man die alle auch dann sortieren in eine Art von Schublade, ja. Und das hat uns, wir haben das wahrgenommen, so nicht direkt, aber von beiden wahrgenommen und dann uns damit nicht wohlgefühlt, weil einfach diese unsere Perspektive darauf komplett fehlt. Hm. Ja, also wirklich das spürbar zu machen. Das ist nicht einfach eine betroffene Familie. Sind jetzt aus unserer Sicht, sind jetzt, wie wir sind es, 553 Tagesbeiträge geworden. Also aus diesen drei Worten sind halt unfassbar viele, ich weiß gerade nicht mehr, wie viele Worte sind, ganz viele Worte geworden. Und das ist eigentlich für uns die Bedeutung, die wir da darstellen möchten.
Also ich habe das schon so empfunden und so war es auch, dass häufig schon noch Zuschreibungen kommen von außen, ne? Also im Kontakt mit einer Familie, die ein schwerstkrankes Kind hat. Das habe ich schon, also das dem war auch so und gerade in der Situation, in der es Josef halt sehr schlecht ging, kam das schon so, die Eltern sind nicht belastbar oder den Eltern geht es jetzt gerade so und so oder die Eltern können auch nicht loslassen. Also dass ganz schnell wie so eine Art Wertung auch passieren, ohne wirklich zu fragen, wie geht's euch eigentlich und ohne das. Und das ist halt nicht so einfach, es ist halt nicht schwarz und weiß, sondern das ist halt einfach ein Spektrum an Emotionen und Gefühlen und Gedanken, die da einfach eine Rolle spielen. Also und das habe ich so ganz stark wahrgenommen. Und das war so eine Emanzipation von diesen Zuschreibungen, ne? Also die Mutter, also das haben wir auch wirklich so erlebt, ne? Also auch gerade im Kontakt mit Pflegekräften war das so, dass und das mir dann zugeschrieben worden ist, die Mutter ist immer so traurig, die würde es ja gar nicht ertragen, wenn das Kind jetzt stirbt und so, ne? Also und sich davon irgendwie und da halt irgendwie was dagegen, was heißt nicht dagegen zu setzen oder was zu setzen zu sagen, unsere Geschichte ist aber die und nicht die, die uns zugeschrieben wird, so, ne? So. Und ich glaube, das passiert ganz häufig, ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil die Situation so schwer erträglich ist, ein Kind, also auch für Außenstehende, weil es so sehr berührend ist, eine Familie zu sehen, die halt ein Kind hat, was halt sterben wird. Ne? Also damit will ich aber auch nicht entschuldigen. Es ist einfach so eine Emanzipation zu sagen, ja, aber auch mit einem Kind, was sterben wird, ist es nicht so, dass wir die ganze Zeit irgendwie zum Lachen im Keller gegangen sind oder die ganze Zeit nur geweint haben, sondern dass es irgendwie ganz, dass wir auch, dass es ganz berührende, ganz glückliche Momente waren, ganz beschenkende Momente und dass unser sterbendes Kind, also der Josef, uns mitgenommen hat auf den Weg. Ne? Also, dass es immer wieder Phasen gab, wo es ihm ganz schlecht ging und wo wir uns von ihm verabschiedet haben. Also wir haben uns ja während seines Lebens nach und nach von ihm verabschiedet. Viele Dinge, die er am Anfang vielleicht noch ein bisschen konnte, konnte er dann mit der Zeit nicht mehr. Ne? Also das, er hat uns ja, das war für uns ja sichtbar und fühlbar, dass er langsam sterben wird. So, ne? Und er hat uns da mitgenommen und das war total wertvoll. Und das, also da möchten wir einfach auch Mut machen, auch anderen Eltern, sich auf ihre Kinder einzulassen und zu vertrauen, was sie spüren, auch gegenüber ihrem Kind. So, genau. Und es gibt halt, und wir haben halt mit Josef auch erlebt, dass es da nicht wirklich, wir haben auch nicht wirklich was gefunden. Also wir haben auch mal gesucht, ne, wie geht's den anderen Eltern so? Und da, also ich habe da nichts gefunden, also weder in der Literatur noch sonst irgendwie was. Das war immer wie so ein großes Rätsel. Und dann gab es halt ein Kinderhospiz, in dem wir ab und zu waren. Und Kinderhospiz bedeutet ja, dass da die Kinder nicht final unbedingt, also auch final da sind, aber nicht unbedingt, sondern dass es halt für Kinder ist, die halt lebensverkürzt erkrankt sind. Also viele machen dort auch Urlaub oder sind zur Entlastungspflege da. Also da gab es dann schon ab und zu auch Gespräche mit anderen Eltern, wenn man sich eine ganze Weile kannte, wo man dann schon so, im Vertrauten schon darüber gesprochen hat, dass es eigentlich vielen Eltern auch ähnlich geht, ne? Dass sie auch gespürt haben, Mensch, mein Kind nimmt mich da auch mit, ne? Ich spüre, dass es irgendwann sterben wird und darüber wird aber nicht gesprochen. Das ist so wenig, irgendwie wird darüber nicht gesprochen. Gibt es da keine Stimme so richtig, oder?
Mhm. Ja.
Du hast gesagt, dass das so wertvoll für euch war, ne? Das, ja. Kannst du da was zu sagen, was das, was du damit meinst?
Ich erzähle hier schon wieder so viel, deswegen gucke ich gerade bei meiner.
Alles gut. Ich kenne nur den Startpunkt nicht. Ne? Richtig unterbreche ich dich da.
Ja. Da, was ich so wertvoll fand, dass natürlich Josef ganz, ganz viele Sachen nicht konnte und wir das auch betrauert und beweint haben und dass es auch Platz hatte und dass er aber, dass er gleichzeitig so eine Welt aufgemacht hat. Also allein dieses Josef halten und ihn spüren, das war was ganz Besonderes, was ganz Tiefgängiges. Also ihn einfach halten zu dürfen und ihn spüren zu dürfen und ihn küssen zu dürfen, das war was, was ganz Besonderes, was mich irgendwie mit so einer ganz tiefen Liebe durchströmt hat. Ich habe mit Josef irgendwie so, oder auch so eine Art von Vertrauen habe ich mit ihm entdeckt, was ja natürlich irgendwie erstmal total komisch klingt, ein Kind, was sterben wird, und gleichzeitig hat er mir so ein Vertrauen ins Leben geschenkt. Das ist irgendwie ganz, kann man sich gar nicht vorstellen, weil es aber auch nicht nichts ist, was man mit dem Kopf macht, sondern mit dem Gefühl und mit dem Herzen. Also der hat, für mich hat Josef mir so eine Welt aufgetan, die ganz, ganz wertvoll und beschenkend ist und von der ich heute, also er ist nun fast 4 Jahre tot, ja, also es, tagtäglich verändert sich das auch und also es nimmt nicht ab, dieser Reichtum an dem, was er mir gegeben hat. So, ne? Also ich habe das Gefühl, er ist immer noch da, also innerlich, und beschenkt uns jeden Tag. So, also mir, beschenkt mich jeden Tag. Ich kann ja nicht für dich reden.
Genau. Ja. Doch, mir geht es auch so, das, was Anne gerade gesagt hat. Diese war so besonders, einfach über die Berührung zu kommunizieren, ne? das zu erlernen und das zu erfahren und auch zu merken, in solchen Momenten, wo Josef in meinem Arm sich entspannte und ich genau wusste, dass es sich wegen mir entspannt, weil ich das einfach ganz deutlich gespürt habe. Und das hat also eine ganz neue Sensibilität bei mir auch noch mit aufgemacht, die ich jetzt auch einfach weitertrage in mir. Und das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel, was da so wertvoll war an der Erfahrung von Josefs Leben.
Also ich habe das Gefühl, ich spüre das auch aus den Texten, ne? Also diese, die haben ja sowas Poetisches dann. Also diese, deine Liebe.
Danke.
Und was mir jetzt gerade nochmal gekommen ist, als du den Text gelesen hast, ich habe wirklich nur ein paar Texte gelesen auf der Seite, aber als du es gelesen hast, diesen Text, dieses ständige Kommen, dass da jemand kommt, der so in euren Raum immer wieder reingeht, ne? Also das war so ein Moment, ne? Also ich meine, klar, diese Zeiten sind es ja, die so den Tag takten, aber auch immer, dass da jemand kommt, in euren Raum reingeht. Und du hast an einer Stelle auch gesagt, dann mach ich irgendwie eine Rolle, spiele ich eine Rolle, ne? Und ich kann nicht so sein, wie ich bin. Und dann irgendwann war abends irgendwie, ich weiß nicht, 21, 23 Uhr, dann kam irgendwas von wegen so, jetzt bin ich da oder so, oder, ne, oder so. Ja, ja, das ist mir jetzt gerade nochmal, als du es gelesen hast, irgendwie bewusst geworden, dass da wirklich diese Privats- oder dieses so sein, wie man ist, völlig weggeht auch, ne? Also auch da wird euch ja schon die Geschichte eigentlich genommen, ne, so.
Es ist ein öffentlicher Raum gewesen, ja. Dadurch, dass wir so viele Menschen bei uns in der Wohnung hatten, also Pflegefachkräfte und Therapeuten dann zu uns nach Hause gekommen sind und wir, weil es halt mit Josef sehr schwer war, wegen seines Gesundheitszustands ihn ständig durch die Gegend zu kann, um irgendwelche Praxen zu fahren, sind die halt zu uns nach Hause gekommen. Die Therapeuten und Pflegekräfte war es halt einfach unabdinglich, weil Josef halt ununterbrochen beaufsichtigt werden musste wegen seinem Atemproblem. Da musste immer jemand da sein. Und dadurch ist unser Zuhause zu einem öffentlichen Raum geworden. Das ist auch ein Grund dafür, weshalb wir umgezogen sind und uns eine komplett anders geschnittene Wohnung gesucht haben oder suchen mussten, weil wir irgendwo unsere Privatsphäre so ein bisschen wenigstens noch erhalten wollten und so eine Art Rückzugsorte noch zu schaffen, wo man halt nicht, wo man unhörbar sich bewegen konnte. Das war in der ersten Wohnung, in der wir gewohnt haben, war es überhaupt nicht möglich, sich unhörbar, also da ist jemand zu Hause, da muss man sich so vorstellen, der meint es auch nicht böse, ne? Der macht einen super Job, ja. Aber er ist halt einfach da und notwendig da und trotzdem hört er jeden deiner Schritte, der hört jede deiner Bewegungen, die du machst und sieht dich vielleicht auch, ja, sieht dich in quasi jeder Situation, beziehungsweise musst du dann fix und fertig angezogen aus dem Schlafzimmer rauskommen.
Genau.
Ja, und solche Sachen. Und
hört, wenn du auf Toilette gehst.
Ja, und ja. Sowas hätten wir uns vorher niemals vorstellen können, dass es so dass man so überhaupt leben kann, ja. Und das hat auch unendlich viel Kraft gekostet, dass ständige Auseinandersetzen, auch wenn es wunderbare Menschen sind und ganz lieb und nett, es ist trotzdem eine Auseinandersetzung, die man in seiner eigenen Wohnung, also in seiner Privatheit immer führt, ja. Also man kann nicht nach Hause gehen, wenn man zu Hause ist.
Mhm. Ja. Genau, also allein die Situation ist ja schon total krass und belastend, also wenn da permanent Menschen da sind. Und dann zusätzlich hatten wir als Familie, haben ganz andere Familien ja auch, die in so einer Situation sind, die Auseinandersetzung damit, dass wir plötzlich ein sterbendes Kind haben. Ne? Also das ist ja auch noch parallel dazu. Und dann zusätzlich natürlich noch unsere andere Tochter, die in die Schule, ne, die eingeschult worden, also das ist unglaublich komplex, die Situation von Familien in solcher Situation. Und das irgendwie spürbar zu machen, was ist da eigentlich los, wie komplex ist das eigentlich?
Es ist auch eine andere Art von Verletzlichkeit, die man das hat, die man da hat in so einer Situation, auch als Familie. Das ist gar nicht so eine Sache von wegen von Überforderung oder Empfindlichkeit, sondern wie gesagt, das findet alles bei dir zu Hause statt, ja. Das ist halt wie so ein Dauerbesuch auch, ja. Das ist weder Familie noch Freunde, sondern in so einer Rolle, die irgendwie an Krankenhaus auch erinnert. Nur im Krankenhaus sind die Rollen halt fest definiert und da ist alles irgendwo klar und die Abläufe ist klar und zu Hause muss man das alles halt eben auch selber klären. Und deswegen geht es da auch viel, viel schneller, dass da auch mal Missverständnisse kommen und auch wirklich schwierige Situation entsteht, weil man als Eltern praktisch irgendwo nicht direkt Arbeitgeber, aber praktisch einen Arbeitsort stellt, ja, und eigentlich ständig fit sein muss und die Regeln klar machen muss. Und natürlich passiert es mal, dass jemand sich nicht an die Regeln hält. Das ist vollkommen klar, wenn so viele Leute sind, also die haben ja auch häufig gewechselt und sowas, und das muss man ständig klarstellen. Und da steckt man viel, viel, viel mehr ein, als wenn man praktisch nach außen geht, ja. Ins Krankenhaus oder das Haus verlässt und sich mit anderen Menschen auseinandersetzt. Das hat aber nichts mit Schwäche zu tun, das ist einfach der Situation geschuldet.
Mhm. Ja.
Also, ich sage es deswegen, weil es eben häufig so dieses Bild auch ist, dass Eltern überfordert sind und fix und fertig und dass sie keine Kraft mehr für gar nichts haben. Und das ist eben überhaupt nicht mein Eindruck. Also die sind Hochleistungssportler letztendlich, die Eltern, die da tagtäglich die Pflege mitmachen und die das alles managen. Und die müssen eben dann trotzdem nach außen halt noch als zu jeder Zeit als kompetent gefasst und ansprechbar gelten, weil sonst das ganz schnell abgesprochen wird, diese Fähigkeit, das in der Hand zu halten und dann eben so eine Hilfsbedürftigkeit dann gesehen wird, die eigentlich gar nicht da ist, sondern irgendwann ist halt einfach mal der Akku alle, ja. Das ist auch so ein Grund, warum wir das so auf diese Art zum Ausdrücken, auch mit dieser Wuchtigkeit ja in diesem Blog-Projekt.
Genau, wenn sich die Situation einfach mal angeguckt wird, wie komplex das ist und welche Belastungen die Familien haben, ist, also eigentlich müssten alle Eltern komplett zusammenbrechen, weil das wäre situationsangemessen, ne? Bei dieser Belastung, die die Familien haben. Und gleichzeitig wird aber erwartet von den Familien, dass sie halt immer sehr kontrolliert sind und immer ansprechbar, ne? Also am besten auch in so einer Metaebene sind. Genau, und das einfach mal aufzuzeigen, welche Belastung das eigentlich ist. Und also es ist eigentlich schon eine Belastung, wenn es relativ gut läuft, also wenn Pflegekräfte regelmäßig kommen. Ne? Wir hatten ja dann auch, ich meine, jetzt ist es noch viel schlimmer, dass es Pflegekräftemangel gibt und viele Familien gar nicht versorgt werden mit Pflegekräften. Aber ja, genau, das einfach aufzuzeigen, dass einfach die Situation an und für sich einfach ein riesiger Kraftakt ist, was da abverlangt wird. Und dennoch haben wir es gemacht. Ich denke, machen es ganz, ganz viele Familien, einfach weil wir unser Kind so lieben, ne? Weil wir einfach wollen, dass unser Kind bei uns ist. Wir wollten einfach, dass Josef bei uns ist und dass wir als Familie leben mit Clara zusammen. Also Clara, Uli, Josef und ich, dass wir als Familie leben können. Also wir wollten nicht, dass unser Kind, also Josef, irgendwie im Pflegeheim ist oder also wir wollten, das war ein ganz starkes Gefühl, also mein Gefühl war das ein ganz, ganz starkes von Anfang an, also auch als die uns in der Klinik gesagt haben, Josef kann nach Hause, dass ich gesagt habe, ja, wir gehen nach Hause, wir machen das irgendwie, ne? Und da haben wir das in Kauf genommen einfach, das war halt der Preis. Preis klingt total bescheuert, aber also, ne? Ja.
Das war unsere Aufgabe, ja.
Genau.
Was hat euch denn, ihr habt ja viel über diese Zuschreibungen, die so verletzend sind, so oder diese Erwartungen gesprochen. Was hat euch da getragen oder gut getan in der Zeit?
Das Zusammensein hat uns getragen. Ja? Das Zusammensein als Paar, das Zusammensein als Familie und dass wir da sind miteinander, das hat uns getragen, hat uns jeden Tag immer wieder neu motiviert.
Ja. Freunde haben uns getragen, Familie. Das Palliativteam war ganz, ganz wichtig. Also wir wurden ja betreut seit Josefs dritten Lebensmonat von einer spezialisierten, ambulanten, pädiatrischen Palliativversorgung. Das heißt, in dem Palliativteam waren vier Ärzte, Palliativärzte. Und Krankenschwestern und wir hatten halt 24 Stunden Rufbereitschaft und konnten halt jederzeit anrufen und die haben dann halt Hausbesuche gemacht und die waren für uns ganz, ganz wichtig. Einfach, also die kannten einfach Josef, die kannten uns, die haben uns die ganze Zeit begleitet und mit denen konnten wir auch offen sprechen, also darüber, wie ist der Zustand von Josef, ne? Wie ist es realistisch, wie geht's uns, was brauchen wir. Also da konnten wir auch weinen, ohne dass da irgendwie gleich irgendwas kommt. Mutter ist nicht belastbar oder irgendwie was. Die waren ganz, ganz wichtig. Einfach, weil die so dicht dran waren, auch an Josef und an seinen Zustand. Genau, und das Kinderhospiz war auch ein ganz wichtiger Ort. Da sind wir auch immer wieder hin in irgendwelchen Krisensituationen. Aber nicht nur in Krisensituationen, sondern wir haben auch Feste dort gefeiert im Kinderhospiz. Also haben irgendwie Josefs ersten Geburtstag ganz groß gefeiert mit 50 Gästen und mit Buffet und irgendwie Riesenparty. Das war ganz, ganz schön. So und einfach, weil wir doch viel lachen konnten und ja, viel gefeiert haben eigentlich, ne? Irgendwie, Also so eine Leichtigkeit gelernt haben, auch durch Josef gelernt haben, ne? Also, dass das einfach, also auch wenn wir sterben, dennoch ist es halt wichtig, dass wir das Leben irgendwie feiern. Und genießen und lachen, wenn es irgendwie.
Es gibt immer was zu lachen, ja.
Ja. Also. Und es war so ganz. Das waren so tragende Säulen und halt auch Freunde, die zu Besuch kamen. Genau, weil wir konnten ja niemanden mehr großartig besuchen. Das ging ja gar nicht. Also, das ging einfach nicht. Wir konnten nicht irgendwo hinfahren. Also, es war nicht mehr möglich, sondern. Wir waren darauf angewiesen, dass die Leute zu uns kommen.
Also das haben die quasi richtig gemacht, die Freunde so?
Ja, ja.
Ja.
Was haben die noch richtig gemacht, die Freunde?
Ja, die haben zugehört, ja. Das war so toll. Die haben zugehört, die haben auf unsere Stimme gehört, die haben nicht gedacht, ah ja, okay, gut, so geht's Familien, ne? Denen ist was ganz Schlimmes passiert, sondern haben einfach zugehört und haben unsere Geschichten und unsere Sicht gehört und sind mit uns dadurch diesen, Weg dann mitgegangen. Das war so was ganz Besonderes und Beschenkendes eben auch, ja. Dass wir einfach bei uns waren, ja. Also und nicht einfach auf so eine Art, ich habe Mitleid und wir sprechen nicht drüber, wir sprechen nicht über die schwierigen Themen und sondern ja, die haben das eben auch angehört, die unsere Klagen, ja, und diese Geschichten, so viele Sachen, alle doch skurrile und irgendwie schreckliche Geschichten. Und genau, die waren dann auf unserer Seite, ja. Und das ist das, was so toll war. Genau, die Familie war einfach auf unserer Seite, ja. Und da gab's nicht diesen Abstand, den man sich sonst so vorstellt, wenn man jemanden auf der Straße trifft und denkt, ah, okay, gut, bei dem war irgendwas mit dem Kind und sowas. Nee, die waren da, haben uns in jeder Lebenslage besucht.
Genau, waren noch häufig im Hospiz. Das war eigentlich immer ganz schön im Kinderhospiz. Das weiß ich noch, eine Freundin von uns, die hat eine Tochter, die ist im Alter von Clara. Und die haben uns immer gerne freitags auch im Kinderhospiz besucht, weil da nämlich die Klinik-Clowns kamen. Ne? Und Clara fand die total cool und die auch. Und dann weiß man so, okay, Freitag kommen wir euch besuchen im Kinderhospiz. Und da hatten die halt übelst Spaß. Das war halt richtig schön. Also die haben das einfach auch so mitgelebt, das Leben mit uns, und konnten auch ganz viel lachen. Ne? Also wir haben ganz viel auch gelacht. Das war irgendwie ganz viele, ja, also ganz viel Leichtigkeit auch gehabt, ne, zwischendurch. Hm. Und die waren halt nicht die ganze Zeit so in diesem Verfangen. Also es ist ja ganz häufig, aber was wir uns nicht anhören müssten, irgendwie ein sterbendes Kind zu haben, ist das Schrecklichste auf der ganzen Welt und das wünscht man niemandem und das ist ganz furchtbar und ganz schlimme Zuschreibungen, wo ich denke, wie kommen denn die Menschen dazu, mir zu sagen, dass ich mich jetzt ganz schrecklich fühlen muss? Also natürlich ist es traurig und es ist schmerzhaft und natürlich wäre es jetzt auch schön, wenn Josef jetzt hier durch unsere Wohnung rennen würde. Das ist nicht so und das haben wir auch ganz viel betrauert und ganz viel durchschmerzt. Und gleichzeitig hat er aber auch war es eine ganz intensive und wunderschöne Zeit. Also er hat mich irgendwie, hat mich zu Dingen geführt. Das war halt was ganz Einmaliges, also was irgendwie ganz, hat eine Welt aufgemacht, die ganz reich ist. Und ich glaube, einige Freunde und konnten sich auch darauf einlassen, auf dieses Beschenkende. Ne? Also die konnten da was mitnehmen von. Ja. Also es gab wenig, die sich abgewandt haben und gesagt haben, um Gottes Willen, mit dem wollen wir zu tun haben. Also jetzt an Freunden, an Bekannten und an Leuten, die uns halt so kennen schon. Ne? Die einen Bogen um uns gemacht haben, weil die dachten, es ist jetzt ansteckend irgendwie. Aber ja. Ne?
Also zuhören und einfach da sein, das war das, was geholfen hat.
Genau. Also Anne beschreibt es noch mit diesem Wort aushalten, was wir jetzt auch in einem anderen Kontext sehen. Aushalten nicht mit diesem Durchhalten oder mit einer Kraftanstrengung, sondern einfach dieses gemeinsame Halten, ja. Also sich gegenseitig halten und gemeinsam in der Situation sein. Und dann nicht irgendein Kopfkino noch drüber zu setzen, sondern einfach wirklich nur in der Situation sein. Das ist auch eine Sache, die wir durch Josef gelernt haben. Ja, also man kann natürlich parallel dann sonst wie Fachliteratur lesen, wie ist der Krankheit, der Verlauf in so einer Krankheit und die Prognosen und pipapo, haben wir ab und zu auch mal gemacht, aber hat uns dann persönlich auch nicht wirklich was gebracht, weil natürlich jeder Fall einzigartig ist. Ja, das schreiben ja natürlich auch alle. Ja. Und deswegen reicht es eigentlich auch vollkommen aus, als Familie oder Freunde wirklich einfach in der Situation zu sein und das einfach so zu, einfach den Weg mitzugehen und einfach das auch so anzunehmen, die Familie so anzunehmen, wie sie halt einfach gerade ist. Ja.
Genau, und halt nicht gleich irgendwie, also es ist ja wahrscheinlich, also so ein Impuls, ne? Also wenn es irgendjemandem ganz schlecht geht, dann kommen dann gleich irgendwelche Ratschläge oder irgendwelche tröstenden Worte, und das brauchst du gar nicht, sondern einfach dieses Aushalten, okay, die Situation ist jetzt einfach so, wir können nichts ändern und wir sind einfach da. Ne? Und halten uns und lachen dann auch zwischendurch und weinen, aber halt nicht so in dieses, was weiß ich, was wir uns anhören mussten, gebt doch Josef weg, ne? Wow. Weiß ich nicht alles, ne? Ihr müsst doch Josef weggeben, müsst an Clara denken, weil Clara braucht ja auch ihr Leben, also so, ne? Also mussten wir uns ganz viele Dinge auch anhören, und das ist sicherlich auch so einer gewissen aus so einer Hilflosigkeit, weil, aber wir haben ja den Auftrag gar nicht gegeben als Eltern. Und ich schüttel gerade den Kopf, der ist ja nicht so. Wir haben den Auftrag ja gar nicht gegeben. Wir haben ja gar nicht gesagt, liebe Freunde, wir brauchen jetzt euren Rat oder eure Hilfe, sondern es ist einfach, die Situation ist so, und dieses einfach mit aushalten. Und das ist manchmal, glaube ich, nicht nur manchmal, das ist ja schwer, das glaube ich auch, für uns ja auch. Aber das war das, was geholfen hat, auch beim Palliativteam, ne? Also du kannst halt ein sterbendes Kind, das musst du einfach aushalten, kannst gucken, dass du irgendwie Symptome, ne, dass dein Kind keine Schmerzen hat und keine Atemnot. Du kannst es aber nicht mehr gesund machen. Also ein kaputtes Gehirn kann man nicht mehr gesund machen. Das ist das, was wir annehmen mussten, Tag für Tag, und aushalten. Und da war es häufig sehr schmerzhaft, wenn dann wieder irgendjemand kam und gesagt hat, oh, da gibt es irgendwie die Therapie und den Arzt und den Arzt und den, da müsst ihr doch mal hin. Und wir für uns aber beschlossen hatten, nee, also ne, wir haben alle Diagnostik durch und wir haben unseren Weg mit Josef eingeschlagen. Und es war ja schon schwierig. Also diese ungefragten Ratschläge. Genau. Und es war auch das bei unseren Freunden, dass die das einfach auch mit ausgehalten haben.
Das waren diese gut gemeinten Grenzüberschreitungen, von denen ihr gesprochen habt? Vorher?
Genau, ja.
Okay. Also das wäre quasi der Rat oder die Bitte, das so sein zu lassen, weil so.
Genau, oder beziehungsweise kann man auch vorher fragen, ja. Ja. Also wir hatten einmal den Fall, das ist jetzt eine andere Geschichte, aber eine Pflegefachkraft, die halt über Nacht die Wäsche in unserem Wohnzimmer abgenommen hat. Und auch so Unterwäsche und solche Sachen. Und da ist Anne komplett perplex gewesen.
Das habe ich gelesen, den Blog.
Also, warum, weshalb, wieso? Und ihr war irgendwie langweilig in der Nacht und war halt auch lieb gemeint und sowas. Und Anne war so richtig von Socken, weil es halt einfach da sind massiv Grenzen überschritten worden. Auch in dieser Situation eben auch, ja, wo es halt einfach total lieb gemeint war, ja. Und Fragen vorher, warum nicht? Ja, also wir haben uns auch total gefreut, wenn Leute mal für uns eingekauft haben, wenn es mal total schwierig war, ne?
Oder Essen gekocht haben.
Aber einfach fragen, ja. Einfach vorher fragen, braucht ihr was? Soll ich euch was kochen? Soll ich euch was bringen? Man kann das auch konkret machen, ja. Ich bringe euch jetzt einen Kuchen vorbei, ist das okay? Mhm. Sowas. Da muss man nicht so umständlich fragen. Man kann auch ruhig was vorschlagen, auch was man sich so denkt, würde euch das gut tun. Das ist dann wunderbar, hilft einem auch so ein bisschen auf die Sprünge. Ah ja, so ein Kuchen wäre natürlich jetzt wunderbar. Mhm. Aber ohne zu fragen, in so einer Situation, da passiert so viel auch, was das erlebt man tagtäglich, dass nicht gefragt wird und immer wieder, dass man immer wieder Grenzen ziehen muss. Und wenn man so an Freunde denkt, wäre es schon super, wenn die einfach das kurz mitdenken, ey, frag einfach vorher, ja, was kann ich tun, ohne halt selbstverständlich dann zu kommen, ich komme euch jetzt besuchen und ich stehe vor der Tür. Und das kann auch unter Umständen sehr, sehr anstrengend sein. Ne?
Das kann auch ja schon, ja so, ich erinnere mich, dass das bei uns beim ersten Kind einfach eine frisch...
Siehst du?
Ne, du hast das Baby und bist einfach völlig durch, ne, und dann kommen Freunde, was schön ist, und die gehen dann nicht mehr, ne?
Ja, genau, ja, sowas, ne?
Und das ist dann so einfach unsere Unfähigkeit war zu sagen, könnt ihr bitte gehen, wir können nicht mehr, ne?
Ja, genau.
Was mich eben, was ich noch mal gerade aufgeschrieben habe, war halt dieses übelst Spaß im Kinderhospiz, ne? Also was schon echt. Ja. Das ist schon ein sehr könnte ja sehr provokant sein, so auf eine Weise, ne? Eigentlich.
Stimmt, ja. Und zu der Zeit, in der wir, ich erinnere mich ganz deutlich, das erste Mal im Kinderhospiz waren, dann haben die, also die haben das auch im Kinderhospiz genossen, um einfach sich Clara zu schnappen. Und Clara wusste in kürzester Zeit, hat die Ecken kennengelernt vom Kinderhospiz, die wahrscheinlich sonst niemand betritt. Also ein Dachboden wurde sie mitgenommen und dann sonst wo ist sie mit der Hauswirtschaftsfrau dann in den Keller gegangen. Die haben zusammen irgendwie die aus irgendwelchen Lagern Sachen rausgeholt. Und Clara war in der Zeit, wo wir noch sehr befangen uns auch im Hospiz in diesem Haus bewegt haben, das ist ein relativ großes Haus, kannte sie sich schon aus, komplett, ja, also und hat das für sich entdeckt und hat sich da selbstständig bewegt und das war so ihr zweites Zuhause, ist so ein bisschen falsch ausgedrückt, aber einfach ein vertrauter Raum und die haben das ganz zauberhaft geschafft, dass sie sich da halt wirklich sicher auch bewegen konnte, also wie gesagt, viel schneller, viel sicherer als wir uns. Und der zweite Punkt war auch, dass Clara da Geschwisterkinder kennengelernt hatten. Zwei Geschwisterkinder von einem Mädchen, was auch zu der Zeit im Kinderhospiz dauerhaft war. Und die haben da so eine ganz eigene Ebene gefunden. Also die Hammergeschichte ist halt wirklich, dass sie zusammen Halloween gefeiert haben und dann wirklich blutüberströmt durchs Kinderhospiz gelaufen sind. Also wirklich wieder tot in Latschen. Also das war, da gibt es Fotos, ich dachte, oh Leute, ja. Und das war eine Selbstverständlichkeit, ja. Leichenblass geschminkt und blutüberströmt liefen die da durchs Haus und haben Süßes oder Saures gerufen.
Genau,
und
so. Haben die Palliativärztin total erschreckt. Das war irgendwie auch total witzig. Irgendwie haben dann überall so Blut und irgendwie Boden und die Palliativärztin auch so, oh Gott. Und es war, also so eine Situation, ganz absurd klingt das, aber es war, also wir haben echt so gelacht. Also es war,
ja.
Ja. Das weiß ich nicht.
Ich hatte mehrmals den Impuls zu fragen nach ihr, aber irgendwie, glaube ich, auf einer anderen Ebene. Ist das nochmal gut, jetzt das zu hören, ne? Die Geschichte von Clara gerade. Ja,
Clara, es fällt mir gerade so auf, die hat uns wirklich so ins Tun gebracht. Also ich weiß nicht, als sie das erste Mal Josef besucht hat auf der Neonatologie, da war er denn überall ein Schläuchen, ne? Also kann man sich gar nicht vorstellen. Und wir als Eltern waren ja auch schon ganz schön befangen, ne? Wenn da überall Schläuche und Kabel sind und Clara kam, da war Josef 4 Tage alt oder 4 Tage, kam Clara da selbstverständlich mit ihren 6 Jahren auf diese Neonatologie angetanzt, stellte sich zu ihrem Bruder und berührte den ganz unbefangen. Also sie hat, also Clara hat so dieses Machen, ne? Auch im Kinderhospiz, sie hat so die Türen geöffnet, hat so irgendwie jetzt machen wir einfach, irgendwie nicht lange nachdenken und ich glaube, das ist so Clara. Genau.
Ja. Wow. Danke, dass ihr das geteilt habt noch mit eurer Tochter. Danke, dass ihr auch im Podcast wart. Vielen Dank möchte ich aber euch vor allem sagen für eure Arbeit, ne? Also, dass ihr das teilt, das ist also so wahrhaft. Ja. Und ich finde es unglaublich berührend und bewegend. So. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, halt. Abgesehen von eurer, von dem Thema einfach dieses sich zeigen mit diesem Innersten, ne, so, und einfach auch mit der Verletzlichkeit, so, das halte ich für ein ganz großes Geschenk in unserer Gesellschaft, so. Ich glaube, das macht ganz vielen, vielen Menschen einfach Mut, so, und berührt die. Danke.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Wollt ihr nochmal sagen, wo man euch, mit euch connecten kann?
Connecten kann man, und also auf jeden Fall unsere Website heißt 22monate.de, zusammengeschrieben, und connecten kann man sich auf jeden Fall über Twitter, da haben wir inzwischen über 1700 Follower, glaube ich, Das ist mein persönlicher Lieblingskanal. Ansonsten sind wir auch bei Instagram und Facebook.
Packen wir alles in die Shownotes, ja.
Oder genau. Per Mail,
genau. Per Mail auf jeden Fall. post@22monate.de, da auch auf jeden Fall gern.
Mhm. Und ihr habt mir erzählt, ihr habt mit Seminaren angefangen?
Ganz genau. Wir haben jetzt, wir haben ja diese 22 Monate GmbH gegründet. Die befindet sich jetzt gerade im Aufbau. Wir experimentieren da gerade rum, so ein bisschen zu schauen, auf welche Art und Weise wir uns und unsere Gedanken noch an die Öffentlichkeit bringen können. Und wir haben letzte Woche just das erste Seminar gegeben zum Thema Nähe und Distanz in der Kinderkrankenpflege. Das war in Leipzig vor 50 Intensivpflegekräften, und das war auch, da haben wir Texte gelesen und über unsere Erfahrung berichtet, und das war eine sehr schöne Erfahrung, das war ein sehr intensives Feedback haben wir auch da bekommen und haben das Gefühl, dass wir da auch noch was bewegen können, und in der Richtung wird es wahrscheinlich eine Säule der GmbH anstrengen auch werden, da auf so eine Brücke zu bauen, ja, zwischen den Eltern, also den Betroffenen und den Pflegekräften, und noch so eine Möglichkeit des Austauschs zu schaffen. Das haben wir jetzt so entdeckt und sind ja ganz begeistert, weil es irgendwie, das ist was, wo wirklich, wirklich Bedarf auch ist, ja. Ansonsten engagieren wir uns noch für die Forschungsförderung auf jeden Fall und möchten ganz offen sein. Ja, wir möchten ganz offen sein. Jeder kann uns kontaktieren, jeder kann uns eine E-Mail schicken, jeder kann die Gedanken mit uns teilen, wenn irgendwelche Fragen zum Thema sind, möchten wir einfach signalisieren. Schreibt uns einfach, wenn ihr möchtet, wenn es euch irgendwie gut tut, teilt eure Gedanken auf Twitter. Machen wir manchmal noch mal ein paar extra Sachen, die wir da schreiben, die vielleicht nicht auf der Website stehen. Auf der Website selber wird auch noch, ist gerade eine Werkstatt im Aufbau, wo noch Texte stehen werden, einerseits von Forschern, einerseits von uns, auch zu den Themen, die uns bewegen.
Ja, und andere Eltern kommen auch zu Wort, ne? Also andere, genau, ist mir ganz wichtig, also, ja.
Na schön, Dankeschön. Jetzt noch ein paar letzte Fragen, die kriegen so alle meine Gäste gestellt. Wenn ihr an eure eigene Kindheit denkt, eure eigene Familie denkt, was hat da vielleicht gefehlt, was ihr euch selbst erarbeiten musstet später?
Ich glaube, also deswegen ist es wahrscheinlich auch so das Thema, wirklich dieses Aushalten, ne? Also dieses Aushalten, dass Situationen so sind, was ich weg. Ich kann ja mal Clara jetzt nehmen, ne, wenn Clara oder Jette, ne, wenn die einfach mal ganz unglücklich ist und weint, sie in den Arm zu nehmen, das auszuhalten, dass es jetzt so ist. Ne, sie auch einfach mal sein zu lassen. Ne, oder nicht gleich immer alles gut zu machen oder gleich irgendwie abzulenken von irgendwas, sondern Situationen noch einfach mal anzunehmen und auszuhalten. So. Das ist das, was ich so gelernt habe. Ne, und das war in meiner Kindheit war es schon so viel, ne? Also ne, reiß dich zusammen, oder das ist wahrscheinlich so ein Generationsding, ich weiß es nicht. Aber so einfach, auch so Gefühle einfach, dass die einfach da sind und dass man, also nicht man, sondern dass ich die dann aushalte. Was für mich auch schwer ist, natürlich möchte ich nicht, dass Clara weint oder auch Jette weint, und dass es aber auch in Ordnung ist und seinen Platz hat, dass auch Tränen oder Wut und Schmerz und Trauer und dass das alles seinen Raum und seinen Platz braucht und seine Zeit braucht und dass dann auch wieder Zeit für andere Dinge sind, fürs Lachen und fürs Glücklichsein und dass es alles seinen Raum und seine Zeit hat. So, das habe ich gelernt, auch durch Josef, und habe ich jetzt später so gelernt. Genau, dafür gab es, glaube ich, bei mir früher, also es ist wahrscheinlich wirklich so eine Generationsgeschichte, nicht so auch sehr getaktet früher, kann ich mich daran erinnern, dass es das ist, was ich so neu gelernt habe.
Ich glaube, bei mir ist es so, das Thema, Dinge konkret anzusprechen, das habe ich jetzt auch im Zusammenhang mit Josef gelernt oder einfach generell gelernt, wirklich Dinge konkret anzusprechen und dann dadurch die real zu machen und nicht irgendwie Erwartungen unterschwellig zu formulieren in den Sachen, die ich sage, sondern es einfach direkt zu sagen und dann das real zu machen und dann wirklich greifbar für alle, die am Gespräch beteiligt sind. Das habe ich vor allem auch durch Josef und durch die partnerschaftlichen Gespräche, die wir halt in der Zeit mit Josef geführt haben. Und das habe ich sehr dazugelernt, ja.
Wofür seid ihr euren Eltern dankbar?
Also, jetzt fange ich immer an. Ich bin dafür dankbar, dass ich das Gefühl habe, dass meine Sicht auf die Dinge, dass es eine relevante Sicht ist, ja. Also, dass es so, wie ich die Dinge sehe, dass das einen wirklich guten Wert hat und dass ich ein gutes Gefühl habe für Situationen zu erkennen. Ich denke, das habe ich ganz gut mitbekommen. Also sich nicht zu verbiegen lassen und einfach dabei zu bleiben und einfach in Ruhe auf Situationen schauen zu können, egal wie viel Trubel da ist. Ja? Das ist eine Sache, die ich von meinen Eltern mitbekommen habe.
Wow. Mhm.
Und ich bin meinen Eltern total dankbar, dass die mich haben machen lassen immer. Also, dass so eine Offenheit da war für die Dinge, die mich interessiert haben. Also, als es dann auch später ging ums Studium, da habe ich halt das studiert, was ich halt wollte. So, also, was mich interessiert hat. Und da haben die mich einfach, also, na, da gab es nicht so diesen Erwartungsdruck, du musst jetzt das und das machen, damit du irgendwie ganz viel Geld verdienst. Sondern es war alles in Ordnung, dass die mir so die Freiheit gegeben haben. Dafür bin ich meinen Eltern ganz dankbar. Also mich auch zu entfalten, auch als Kind, ne? Also hatte ich, wenn ich so irgendwelche Hobbys hatte, das durfte ich dann alles machen, das haben mich auch unterstützt. Ich habe dann ein bisschen Theater gespielt und sowas, ne? Das fanden die dann, ne? Alles in Ordnung. Also es gab nicht so dieses Schema, unsere Tochter muss das und das machen oder muss so und so sein, sondern die haben mir so die Freiheit. Und dafür bin ich denen total dankbar, weil ich so das Gefühl habe, dass ich so meine Fühler ausstrecken kann und immer wieder gucken kann, was ist jetzt gerade richtig und was nicht. Ja, genau.
Wenn ihr werdenden Eltern 3 Tipps mit auf den Weg geben könntet, so quasi, das sind die Essentials, darauf müsst ihr achten, was wäre das aus eurer Sicht?
Also ich würde als Tipp so sagen, naja, in der Situation bleiben ist auf jeden Fall sehr wertvoll. Immer in der Situation bleiben, immer genau gucken, was wirklich ist und nicht denken, was sollte sein, sondern wirklich zu schauen, wie ist es gerade mit uns, mit unserem Kind. Und nicht das mit an irgendwelche Erwartungen zu knüpfen, sondern das ganz deutlich zu trennen, auch von Bücherwissen und so weiter und so fort.
Na, für mich ist das Spüren so ganz, würde ich mitgeben, so das Kind spüren, was ist jetzt mit meinem Kind, also das Halten, ich denke da. Genau, und das fließen lassen, so, ne? Halten, das Kind spüren, in Kontakt gehen. Haben wir noch einen dritten Tipp? Clara, was hast du noch? Was hat dir gut getan?
Die Betroffenen fragen, ne?
Genau. Clara.
Es ist total witzig, weil wir haben ja 3 Kinder und die Älteste und die Jüngste sind ja 10 Jahre auseinander und wir reden immer drüber, wie unterschiedlich wir unsere Kinder wie unterschiedlich mit unseren Kindern umgegangen sind, diesen 10-Jahres-Abstand. Und ich überlege die ganze Zeit, was jetzt irgendwie. Aber ich komme gerade nicht drauf.
Was das gemeinsame Element ist?
Nee, auch Unterschiede, ja, wo ich sage, okay. Das haben wir damals, also wir waren. Weil klar, wir waren total angestrengt, ja. Und weiß aber nicht mal warum. Ist auch schon sehr lange her. Das war das erste Kind. Und das hatte immer so was ganz, ganz Angestrengtes. Und das war so was, auch nach außen zu zeigen. Guck mal, wie viel Verantwortung wir tragen. Und guck mal, ne? Und so anstrengend ist das. Und wir waren, glaube ich, die Ersten, die halt, eine der Ersten, die im Freundeskreis dann auch Kinder bekommen hat. Ne? Das war so was ganz Besonderes. Und das hätte es nicht gebraucht, ja. Also das hätten wir uns gar nicht so machen müssen. Ja, so,
Ich glaube, wir wollten den ganzen Rollen so gerecht werden. Das war dieses Arbeiten und Kind und irgendwie Ja, aber als dritter Tipp fällt mir noch ein, was, glaube ich, wichtig ist, dass es auch normal ist, in Situationen mit gerade mit Kindern noch überfordert zu sein. Hm. Dass es, glaube ich, wichtig ist, auch für Eltern, sich mal eine Pause zu gönnen. Also ganz wichtig. Also wenn es irgendwie mal echt kacke ist, dann wirklich jemanden fragen, was ich, kannst du mal, ne? Also, und dass es auch völlig in Ordnung ist, da mal rauszugehen und sich einen Kaffee zu setzen und alleine einen Kaffee zu trinken und irgendwie Energie zu tanken. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und sich das zu erlauben, einfach auch eine Pause mal zu machen, weil das so wichtig ist zwischendurch. Und dann halt wieder irgendwie mit neuer Energie, mit einem neuen Blick wieder reinzugehen. Und Kinder dringen ja echt wirklich ganz schön an die Grenzen. Das ist ja so. Genau. Ich glaube, das haben wir uns bei Clara weniger erlaubt, glaube ich.
Ja. Mehr Pausen, ja.
Genau.
Dankeschön. Vielen Dank.
Danke dir.
Ja, danke dir.
Anne schreibt auf dem Blog auf 22monate.de, dass das Schreiben, dass dieser Blog, dass das öffentliche Schreiben über das Leben ihres sterbenden Sohnes eine Zumutung sei. Ich finde das ja eher als eine Einladung oder ein Geschenk. Gerade dieses öffentlich machen, ne? Dieses Aufstehen und das zu erzählen, aus dem das eigene Leben zu erzählen, das finde ich ist unglaublich kraftvoll und befreiend und berührend. Sie sagt ja, sie spricht ja von Empowerment, aber für mich ist das Empowerment, dass ich spüre da eine unglaubliche Kraft drin und die sehe ich in Geschichten überhaupt und im Teilen der eigenen Geschichte. Das habe ich nochmal mitgenommen aus der Begegnung mit den beiden und aus dem Lesen von ihrem Blog. Eine moderne Form, die eigene Geschichte zu erzählen und wie zu spüren ist, eine sehr weitreichende. Also sie schlägt Wellen und berührt ganz viele Menschen und bewegt ganz viele Menschen da draußen. Und ich möchte einfach nur einladen, dich auch anregen, deine eigene Geschichte zu erzählen. Ich finde, eine großartige Möglichkeit, die eigene Geschichte zu teilen, ist der Kreis. Das muss jetzt gar nicht mal bei uns im Kreis der Väter sein, hier in Köln. Es gibt da draußen ganz, ganz viele Frauen- und Männerkreise, auch gemischte Kreise. Schau einfach dich mal im Netz um, wenn du dich auf den Weg machen möchtest und ein bisschen ein Abenteuer erleben möchtest und dich mitteilen willst. Such einfach nach Männerkreisen, Frauenkreisen oder Council oder Circleway. Es gibt ganz viele Angebote in ganz vielen Städten in Deutschland. Es würde mich freuen, einfach, wenn du deine Geschichte auch erzählst. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Start in diese Woche und alles Liebe dir und deinen Lieben. Bis bald.